Gut, bevor wir nun weitermachen, wollte ich noch zwei Dinge sagen. Das eine, wenn eine Frage ist, wenn ich was missverständlich ausgedrückt habe oder nicht klar ausgedrückt habe, am besten hebt gleich die Hand und meldet euch. Also das macht überhaupt nichts, wenn ihr mich da unterbrecht. Ist besser, als wenn man dann hinterher versucht, sich zurückzuerinnern, was habe ich da gesagt und wie war es gemeint und so. Und das andere, weil ich sehe, ihr macht Notizen, ich kann auch gerne die Präsentation dann jemanden von euch auf einen USB-Stick später laden und dann könnt ihr das auch zu Hause noch, habt ihr alle Bibelstellen dann auf dem PC drauf. Okay, wir haben über Erfüllung mit dem Heiligen Geist gesprochen, haben ganz am Anfang angefangen, 1. Mose 1, wo die Rede davon ist, aus was für einem Material wir geschaffen sind, nämlich aus Ton, Erde, und haben gesehen, Gott hat uns geschaffen als Gefäße. Und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist kann man nur richtig verstehen, wenn man versteht, wir sind als Gefäße gedacht. Ansonsten macht die ganze Thematik der Erfüllung eigentlich nicht viel Sinn. Und wir haben das dann präzisiert und haben gesagt, wir sind nicht einfach nur irgendwelche Gefäße, weil jede noch so niedliche Vase ist ja auch ein Gefäß, sondern wir sind Nutzgefäße, Küchengefäße. Je öfter es benutzt wird, desto besser. Wahrscheinlich habt ihr auch die Tassen, die jeden Tag verwendet werden, im Familienbetrieb. Also bei uns war es so, jetzt so langsam kommen wir in ruhigere Gewässer, die Kinder sind aus dem Gröbsten, so langsam fangen wir an, Tassen zu haben, ohne ausgeschlagene Ecken. Wir genießen das. Aber es braucht mal 20 Jahre, bis man da hinkommt. Aber die Gefäße, die man am meisten verwendet, die haben halt irgendwie ihre Gebrauchsspuren. Und deswegen auch Christen, die viel von Gott verwendet werden, die haben oft auch so ihre Gebrauchsspuren. Das sind nicht unbedingt so die Imposanten, die so Beeindruckenden, die Überflieger, die alles können, sondern das sind die, die irgendwie einen unscheinbaren Eindruck machen, aber Gott verwendet sie. Sie stellen sich Gott zur Verfügung. Aber warum eigentlich Erfüllung mit dem Heiligen Geist? Die Antwort, weil das Gottes Absicht für seine Gemeinde ist. Gerade eben in dem Lied ging es ja schon wieder um Fülle. Das ist interessant, das ist mir das erste Mal aufgefallen. In wie vielen Liedern das in irgendeiner Strophe thematisiert wird. Ich muss sagen, ich habe das Lied schon so oft gesungen, vielleicht ist mir es früher schon mal irgendwie aufgefallen, ich habe es wieder vergessen, jetzt war mir es wieder aufgefallen. In vielen Liedern wird das thematisiert. Warum? Weil Fülle ein ganz wichtiges Wort ist, wo die Rede von Gott ist. Ich habe einmal geschaut, was im Neuen Testament alles mit diesem Wort Fülle beschrieben wird. Habe einfach mal in der Konkordanz oder mit dem Bibelprogramm auf dem PC, ist ja ganz einfach, gib mal einfach ein erfüllend oder diese Nummer von Strong's Dictionary und dann hat man gleich alle Bibelstellen, kann ein tolles Wortstudium machen. Zunächst einmal in Johannes 1,16: Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade. Das heißt, Gott kann gar nicht anders als in Fülle Gedanken zu denken. Das ist was ganz Naheliegendes, dass wir erfüllt sind mit dem Geist, Heiligen Geist, denn Gott selbst ist ja die Fülle dessen, der alles erfüllt. Und wenn Gott in ein Menschenleben einzieht, dann ziehen nicht nur 100 Milliliter Gott ein, sondern Gott in seiner Fülle will einziehen. Eine weitere Stelle, Epheser 1,23: Die Gemeinde, welche sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Als Gemeinde sind wir Fülle. Das ist unsere Berufung, eine gewaltige Berufung. Wir haben da oft eine viel zu bescheidene Perspektive und geben uns zufrieden so mit dem Alltagsgemächtel in unseren Gemeinden und vergessen viel zu schnell, dass Gott gewaltige Gedanken hat. Die Fülle Gottes wohnt durch Jesus Christus in uns. Wir sind der Leib dessen, der alles in allen erfüllt. Eine weitere Stelle, wo es um Fülle geht, Philipper 1, 9 bis 11. Und um das bitte ich, dass ihr erfüllt werdet mit Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Ehre und zum Lob Gottes. Erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit. Und ohne Erfüllung mit dem Heiligen Geist werden wir auch nicht mit Frucht der Gerechtigkeit erfüllt sein. Kolosser 1, 9 bis 10, weshalb wir auch von dem Tage an, da wir es vernommen haben, nicht aufhören, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt, zu allem Wohlgefallen, in allem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Also die Fülle, die in uns wohnen soll, diese erfüllenden Gedanken Gottes, die führen zu Erkenntnis und die führen von dort zu einem würdigen Wandel und der zeichnet sich aus durch gute Taten. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Also deswegen ein Christ, der viele gute Werke hat, der einfach für den Herrn unterwegs ist, in seiner Familie, in seiner Gemeinde, an seinem Berufsplatz, das ist jemand, der erfüllt ist. Das ist jemand, der ein Gefäß ist und sich von Gott gebrauchen lässt. Und dann noch 1. Korinther 15, 58. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überströmend in dem Werk des Herrn. Von uns sollen Ströme lebendigen Wassers ausfließen. Und hier wird das jetzt definiert, was das bedeutet. Nämlich überströmend in dem Werk des Herrn. Also wir merken, diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist hat was mit Gottes Reich, mit Gottes Werk und mit vielen guten Werken zu tun. Dazu sind wir oder sollen wir erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Also warum Erfüllung mit dem Heiligen Geist? Weil es einfach Gottes Wesen entspricht. Gott ist die Fülle von allem und dieser Gott wohnt in seiner Gemeinde und er wohnt in jedem von uns und deswegen kann gar nicht anders als von der Fülle des Geistes in uns gesprochen werden. Noch einmal, warum die Erfüllung mit dem Geist? Weil nur durch die Geisterfüllung Gott sich in uns realisieren will. Gott hat sich einfach so festgelegt. Gott könnte ja alles auch ohne uns machen. Gott könnte doch ohne uns evangelisieren. Er könnte seine Engel schicken, die könnten es wahrscheinlich viel besser als wir. Gott könnte sich selbst verherrlichen in dieser Welt ohne uns. Aber er hat sich entschieden, solange die Gemeinde auf der Erde ist, dass er alles durch die Gemeinde tut. Seine Herrlichkeit durch die Gemeinde offenbart. Seine Freundlichkeit durch die Gemeinde offenbart. Seine Heiligkeit durch die Gemeinde offenbart. Seinen Hass gegenüber der Sünde durch die Gemeinde offenbart. Das ist unsere Berufung und deswegen sollen wir mit dem Geist erfüllt sein, weil der Gott, der durch die Geistfülle in uns wohnt, sich nur durch uns realisiert. So hat er sich jetzt mal festgelegt für die Zeit der Gemeinde. Gottes erfüllende Gedanken für seine Gemeinde. Der Heilige Geist ist der göttliche Träger und Diener, welcher göttliche Qualitäten in unser Leben transportiert und zur Anwendung bringt. Gestern haben wir das schon mal so leicht angerührt, dieses Thema, als wir von der Frucht des Geistes sprachen. Der Heilige Geist ist nicht einfach eine Kraft. Der Heilige Geist ist Gott selbst, der sich zum Diener gemacht hat, um Christus in uns und durch uns groß zu machen. In der Gottheit dient einer dem anderen. Einer ordnet sich dem anderen unter. Und deswegen, dass der Heilige Geist sich zum Diener macht, das widerspricht überhaupt nicht dem, dass er Gott ist. Es entspricht Gott zu dienen. Und der Heilige Geist dient uns und dient dem Herrn Jesus, indem er eben Christi Art in uns wechseln lässt und zur Anwendung bringt. Aber welche göttlichen Qualitäten kommen durch den Geist in mein Leben? Es ist interessant, wenn man sich mal anschaut, was alles in einer Packung Milch drinnen steht. Die Eigenschaften, die Qualitätsmerkmale, die Inhaltsstoffe von Milch. Da ist eine ganze Menge drin. Vieles davon kenne ich gar nicht. Also gut, Vitamin B12 und Fett, davon, da wissen wir, was das ist. Cholesterin, Kohlenhydrate, aber dann auch Kupfer, Zink, Mangan, Fluor, Jod, Magnesium, all diese Sachen. All das ist enthalten in Milch. Der Heilige Geist wohnt in uns und er bringt die Eigenschaften Gottes in unser Leben hinein. Und so wie man auf einer Milchpackung lesen kann, was da drin steckt, so sollte man an unserem Leben ablesen können, welche göttlichen Eigenschaften in uns drinnen stecken. Schauen wir uns einfach mal diesen göttlichen Nährstoffgehalt des Heiligen Geistes an, was in uns drinnen sein sollte. Und da, um das herauszufinden, schlagen wir einfach nur die Konkordanz auf und schauen, wie wird der Heilige Geist im Neuen Testament beschrieben. Mit welchen Adjektiven wird er näher beschrieben? Oder auch mit Substantiven, je nachdem. Zunächst einmal in Johannes 14, 16 bis 17. Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Sachwalter geben, den Geist der Wahrheit. Das heißt, wenn der Heilige Geist in mir wohnt, dann wohnt Wahrheit in mir. Aufrichtigkeit, Gradlinigkeit, dass er sich auf mein Wort verlassen kann, dass ich nicht mit weißen Lügen umgehe und nicht die Wahrheit so präsentiere, dass es mich in ein gutes Licht stellt. Man kann die Wahrheit ja so und so präsentieren, sondern absolute Wahrhaftigkeit. Das ist ein Merkmal des Heiligen Geistes. Und der lebt in mir und man sollte an meinem Leben ablesen können, aha, Wahrhaftigkeit. Ein weiterer Nährstoff, Glaube oder Vertrauen oder Treue. 2. Korinther 4, 13. Da wir aber denselben Geist des Glaubens haben. Geist des Glaubens. Das Wort für Glauben im Neuen Testament kann man genauso mit Vertrauen oder mit Treue übersetzen. Es ist ein und dasselbe. Wer glaubt, ist treu. Wer glaubt, vertraut. Es ist immer dasselbe Wort. Das heißt, der Geist wird hier als ein Geist des Glaubens, als ein Geist des Vertrauens, als ein Geist der Treue beschrieben. Das heißt, da wo der Geist in meinem Leben wohnt, da dürfen Zweifel, Misstrauen, Kleinglaube, Angst nicht sein. Die sollen hinausgedrängt werden von dem Heiligen Geist. Und dieser Glaube, diese Treue soll mein Leben charakterisieren, weil das durch den Heiligen Geist in mir Einzug gehalten hat. Ein weiteres Merkmal ist Gnade. Daran soll man soll mich beobachten können und soll einen Geist der Gnade in meinem Leben entdecken. Denn der Geist in Hebräer 10, 29 als Geist der Gnade beschrieben. Und wenn ich glaube, dass ich mit dem Geist erfüllt bin, dann muss ich doch auch mit Gnade erfüllt sein, weil der Geist verleugnet sich nicht selbst. Wenn er sich auslebt, dann lebt er sich in Gnade, in Treue, in Wahrhaftigkeit aus. Und daran erkennt man, ob jemand mit dem Geist erfüllt ist oder man erkennt daran, dass er nicht mit dem Geist erfüllt ist. Ein weiterer Nährstoff des Geistes, Römer 1, 4, und als Sohn Gottes in Kraft erwiesen, dem Geiste der Heiligkeit nach, durch Totenauferstehung, Jesus Christus, unseren Herrn. Das heißt, der Heilige Geist ist ein Geist der Heiligung. Unreinheit, Befleckung hat da nicht Platz. Beziehungsweise wo da Unreinheit oder Befleckung in meinem Leben drinnen ist, da hat der Heilige Geist entsprechend weniger Raum, sich zu entfalten. All diese Dinge, Misstrauen, Unwahrhaftigkeit, Unreinheit, Befleckung, damit, da habe ich im Prinzip dann was Verkehrtes. Boah, das ist aber schon groß geworden. Da habe ich dann verkehrte Dinge hier reingefüllt. Dann habe ich das schon bis kurz vor den Rand mit Unreinheit, mit Misstrauen gefüllt. Und dann ist kein Wunder, dass nur noch ein bisschen Heiliger Geist da hineinpasst, um jetzt in diesem Bild zu bleiben. Und der Heilige Geist sich nicht so ausbreiten kann, wie er will. Also je mehr ich diese Dinge dulde, die dem Geist widersprechen, desto weniger Raum hat der Heilige Geist, sich auszubreiten in meinem Leben und Gott zu verherrlichen. Und ich weiß nicht, ob jetzt jemand die Hand heben würde, wenn ich sagen würde, wer ist mit dem Heiligen Geist erfüllt? So wirklich ganz erfüllt. Ich glaube, jedes Mal, wenn wir uns diese Frage stellen, dann fangen unsere grauen Gehirnzellen an zu arbeiten. Wir überlegen uns und wir kommen doch jedes Mal noch auf irgendwas, was wir noch nicht in Ordnung gebracht haben oder dem Herrn noch nicht gesagt haben, wo wir sagen müssen, na, hier ist noch ein Hindernis. Da steht noch was hervor im Inneren des Gefäßes. Und der Geist kann sich noch nicht so auswirken, ausbreiten, wie er will. Ein weiterer Nährstoff. Epheser 1,17, auf dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Das heißt, der Heilige Geist, der in mir wohnt, ist ein Geist, der Gott offenbart und der mir Weisheit schenkt. Das Gegenteil davon ist Unwissenheit, oft damit gepaart, Torheit, Eigendünkel, Anmaßung. Ich muss mich entscheiden, wovon will ich mich füllen lassen? Eine weitere Eigenschaft des Geistes wird in 2. Timotheus 1,7 so genannt. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das Gegenteil ist Undiszipliniertheit, Schwachheit, Verzagtheit, Furchtsamkeit. Das heißt, ein Christ, der ständig in Furchtsamkeit lebt, ist ein Christ, der dem Heiligen Geist nicht den Raum gibt, den er haben will. Ein Christ, der mit dieser Philosophie durch das Leben geht, ah, ihr habt es ja eh schon gewusst. Es gibt Christen, die kannst du überhaupt nicht mehr überraschen. Egal, was Schlimmes passiert, sie haben es eh schon gewusst. Das ist ein Geist der Furchtsamkeit. Und das heißt, der Heilige Geist ist gerade nicht ein Geist der Furchtsamkeit. Das heißt, wo ich so ein Christ bin, damit gebe ich zu erkennen, ich gebe dem Heiligen Geist nicht so viel Raum. Oder das, was ich mir eher hinter die Ohren schreiben muss, Undiszipliniertheit. Da, wo ich mich treiben lasse, da, wo ich nicht diszipliniert bin, da stehe ich dem Heiligen Geist im Weg. Denn der Heilige Geist ist ein Geist der Besonnenheit, der Liebe, der Kraft oder bei Luther heißt es der Zucht, der Selbstdisziplin. Schauen wir uns noch weitere Eigenschaften des Geistes an. Römer 8, Vers 2. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christo Jesu hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Leben statt geistlicher Stumpfheit und willenloser Versklavung an die Sünde. Und ich denke, auch als Christen kennen wir das, dass wir einfach merken, wir leben nicht so, wie wir sollen. Wir haben nicht diese Dynamik in uns, die wir doch eigentlich haben sollten, diese Dynamik des neuen Lebens. Wir sind da irgendwo abgestumpft. Wir haben uns gewöhnt an das Mittelmaß. Wir haben uns damit arrangiert. Wir wissen, wir sind gerettet. Und auch mit diesem Mittelmaß kommt man doch irgendwie über die Runden. Letztlich ist das doch ein Zeichen dafür, dass dieser Geist des Lebens nicht den Raum in uns hat, der ihm gebührt. Sonst wäre doch da pulsierendes Leben. Dann wäre doch da Dynamik. Aber oft machen wir aus der Not eine Tugend und üben uns in christlicher Bescheidenheit und erwarten schon gar nicht mehr so viel Gutes von uns. Und geben uns mit dem Level, was wir erreicht haben, zufrieden. Und es ist keine Tugend, sich damit zufrieden zu geben. Sondern das zeigt einfach damit, ich habe mich damit abgefunden, dass der Geist nicht so in mir wirken kann, wie er will. Einer der Nährstoffe des Geistes ist eben Lebendigkeit. Dann Herrlichkeit. Der Geist der Herrlichkeit und der Geist Gottes ruht auf euch. Im Gegensatz zu Weltlichkeit, zu Anpassung, zu Mitläufertum. Und dann als 9. Christus selbst. Der Geist Christi, der in ihnen war. 1. Petrus 1,11 oder Römer 8,9. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat. Es geht letztlich darum, je mehr Raum der Geist in mir hat, je mehr es mich erfüllen kann, desto mehr gewinnt Christus Gestalt in mir. Christus, wir reden von der Inkarnation, von der Fleischwerdung Christi. Und das Wort wurde Fleisch, Johannes 1,14. Und dann ist er in den Himmel gefahren. Und dann ist er nochmal Fleisch geworden. In der Gemeinde. Und er ist nochmal Fleisch geworden. In dir und in mir. Der Christus, der vor 2000 Jahren sich den Leib dieses kleinen Geschöpfes ausgesucht hat, welches Maria gezeugt vom Heiligen Geist auf die Welt gebracht hat. Einen kleinen menschlichen Leib hat er sich ausgesucht und in diesem Leib hat er gewohnt. Und was hat er Gewaltiges getan in diesem Leib? Und durch den Heiligen Geist hat Christus sich nicht nur die Gemeinde als Ganzes, als Leib ausgesucht, er hat sich auch jetzt deinen Leib ausgesucht, um in dir zu wohnen und meinen Leib. Und Christus würde am liebsten in meinem Leib, in deinem Leib, so leben, wie er vor 2000 Jahren gelebt hat. Der Leib, den er sich damals ausgesucht hat, der hat ihm nie im Wege gestanden. Der Leib, den er sich in mir ausgesucht hat, der steht ihm viel zu oft im Wege. Aber das Ideal ist doch, dass durch den Heiligen Geist Christus selbst auf dieser Erde wirkt. In Linz oder wo immer du wohnst oder bei uns in Müllendorf, wo wir wohnen. Also das sind diese göttlichen Qualitäten in meinem Leben, die durch den Heiligen Geist ich bekommen habe. Nämlich Wahrhaftigkeit, Treue, Gnade, Heiligung, Weisheit, Selbstdisziplin, Lebendigkeit, Herrlichkeit und letztlich Christus selbst in mir. Deswegen Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Damit diese Dinge in uns erkennbar sind. Und dass Menschen uns beobachten können, in der Familie, am Arbeitsplatz. Und dass sie dann sagen können, bah, jetzt verstehe ich, wer Jesus ist. Das ist das Ideal. Und dazu erfüllt Gott uns mit dem Heiligen Geist. Oder möchte er uns erfüllen. Galater 2,20, ich lebe, doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir durch den Heiligen Geist. Oder dann Kolosser 1,27, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist das Ziel, warum wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und es ist ein gewaltiges Ziel. Stellt euch vor, Gott hat vor 2000 Jahren seine Augen schweifen lassen über die Erde. Und dann hat er diese unscheinbare Maria gesehen und hat gesagt, du, durch dich soll ein Leib geboren werden, in dem ich wohnen werde. Und 2000 Jahre später lässt Gott seine Augen schweifen und im Augenblick deiner Wiedergeburt hat er gesagt, und jetzt ist dein Leib dran. Jetzt will ich in deinem Leib wohnen. Jetzt will ich durch deinen Leib in deine Schule gehen, an deinen Arbeitsplatz, zu deiner Verwandtschaft. Das ist eine gewaltige Berufung. Es wundert mich selbst, wie leicht ich darüber reden kann, wenn ich mir die Dimensionen von diesen Gedanken Gottes vorstelle, dass der lebendige Gott sich unseren Leib ausgesucht hat und uns mit dem Geist erfüllen will, damit Christus ungehindert durch uns hier im 21. Jahrhundert in Oberösterreich leben kann. Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wir schauen uns jetzt ein paar Menschen an, die vom Heiligen Geist erfüllt sind. Die rote Linie markiert die Grenze zwischen AT, Alten Testament und Neuen Testament. Weil auch im Alten Testament wurden Menschen schon mit dem Heiligen Geist erfüllt. Er schwebte nicht nur über ihnen, da steht das Wort erfüllt, aber immer nur temporär, bis sie ihre Aufgabe erfüllt hatten. Die Arbeiter an der Stiftshütte zum Beispiel, und da heißt es, die ich mit dem Geist der Weisheit erfüllt habe. Oder als nächstes Josua. In 5. Mose 34,9 steht, dass Josua mit dem Geist der Weisheit erfüllt war. Und dann noch der Prophet Micha in Micha 3, Vers 8, erfüllt mit dem Geist des Herrn. Und es ist erstaunlich, wie selten und wie wenig Menschen es im Alten Testament gibt, von denen explizit gesagt wird, sie waren erfüllt mit dem Geist. Wenn auch nur für kurze Zeit, bis sie ihre Aufgabe erfüllt hatten. Aber immerhin, sie waren erfüllt. Aber es sind wenige. Im Neuen Testament schaut das ganz anders aus. Wenn wir das chronologisch durchgehen, da sehen wir zunächst Elisabeth, Lukas 1,41. Elisabeth ward mit Heiligen Geist erfüllt. Und als nächstes wird Zacharias, ihr Mann, erwähnt. Zacharias ward mit Heiligen Geist erfüllt. Und dann lesen wir von Johannes dem Täufer. Er wird mit Heiligen Geist erfüllt werden. Und mir ist es erst in der Vorbereitung des Vortrages aufgefallen, dass Gott uns hier die ideale christliche Familie zeigt. Wo nämlich alle mit dem Geist erfüllt sind. Eine ganze Familie erfüllt mit dem Heiligen Geist. Es ist einfach was Tolles, wie Gott sich das ausgedacht hat. Manche von uns, die diese Freude haben, andere, die noch darum beten, dass die Kinder alle zum Glauben kommen und alle wirklich mit dem Geist erfüllt sind und alle von Gott in demselben Werk gebraucht werden können. Das ist einfach ein ganz großes Vorrecht. Was nicht jede Familie so erleben darf oder erleben dürfte, aber nicht erlebt. Aber das ist das Ideal. Und das ist ein wunderschönes Ideal, welches Gott hier vor unsere Augen malt. Dann Jesus Christus, da heißt es, erfüllt mit Weisheit. Wir wissen, dass er mit dem Geist erfüllt war. Dann die 120. In Apostelgeschichte 2, das sind die 12 Apostel und dann noch 108 Laien, also Christen so wie du und ich. 120 waren sie insgesamt. Sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Dann ist die Rede von Petrus in Kapitel 4, da sprach Petrus vom Heiligen Geist erfüllt. Dann die frühe Gemeinde als Ganzes und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt, als sie beteten. Dann die Diakone in Apostelgeschichte 6, sie waren voll Heiligen Geistes und Weisheit, Stephanus, Nikanor und so weiter, Philippus. Dann Barnabas, von dem heißt es, er war ein trefflicher Mann und voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und von Paulus lesen wir dasselbe, nämlich bei seiner Bekehrung, damit du mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Also wir sehen im Neuen Testament schon wesentlich mehr und vor allen Dingen im Neuen Testament die Gemeinde. Und das schließt alle ein. Das ist Gottes Plan, dass jeder, der zur Gemeinde gehört, mit dem Heiligen Geist erfüllt ist. Aber jetzt stellt sich die Frage, wie werden wir denn mit dem Heiligen Geist erfüllt? Wir haben jetzt eine Menge davon gehört, dass es Gottes Gedanken sind, dass es toll ist, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein, dass man dann von Gott viel mehr gebraucht werden kann. Aber wie funktioniert das denn ganz praktisch? Wie werden Christen mit dem Heiligen Geist erfüllt? Und hier gibt es leider ganz große Missverständnisse. Es gibt Christen, die strecken sich ihr Leben lang auf die verkehrte Art und Weise danach aus. Es gibt Bücher, die sagen, wie man mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Es gibt Christen, die beten ständig darum, erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Es gibt Christen, die fahren von einer Konferenz zur anderen, Feuerkonferenz und Geisteskonferenz und was es nicht alles gibt. Und überall erwarten sie diesen Kick. Und endlich wollen sie erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Und ihr Leben lang sind sie auf dem falschen Gleis unterwegs und kommen dort nie an. Das Neue Testament macht alles viel, viel einfacher. Wir Menschen machen alles so furchtbar kompliziert. Und wir sagen den Menschen dann 7 Schritte zur Erfüllung mit dem Heiligen Geist oder 25 Schritte zur Erfüllung mit dem Heiligen Geist oder eine ganze 5-Tages-Konferenz zur Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Es hört sich einfach an, aber in Wirklichkeit verkomplizieren wir, was in der Bibel einfach ist. Die Bibel ist so ein simples Buch eigentlich, ist göttliche Weisheit, viel größer als unser Verstand. Aber das, was von Gott von uns erwartet, ist so einfach, dass der allereinfachste Mensch es verstehen und praktizieren kann. Sonst wäre die Bibel nicht für alle Menschen geschrieben worden. Und genauso verhält es sich mit der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Es ist nichts Kompliziertes, es ist nichts Aufwendiges, es ist was ganz Einfaches und was ungemein Herausforderndes. Das erste Mal werden Christen grundsätzlich bei der Wiedergeburt mit dem Heiligen Geist erfüllt und das als unverdiente Gabe Gottes. Es ist einfach so, in der Wiedergeburt, da nimmt Gott einfach diesen Kloß, den er bisher von außen bearbeitet hat und er fragt gar nicht groß nach und er sagt nicht, was man jetzt tun muss, sondern er drückt einfach da hinein und damit ist man mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und diese erste Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die ist ohne Bedingung, nur zum Glauben musste kommen. Buße ist die einzige Bedingung, aber sonst nichts. Und du wirst von Gott mit dem Geist erfüllt. Und diese erste Erfüllung mit dem Heiligen Geist nennt die Bibel Taufe mit dem Heiligen Geist. Das lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 4. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Alle 120. Und zwar nicht so, dass Gott 118 erfüllt hätte und zu zweien hätte er gesagt, aber ihr seid noch nicht so weit, wartet noch ein bisschen. Er hat sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das war die Wiedergeburt. Aber wir lesen dann im Neuen Testament, danach gibt es immer wieder neue Erfüllungen mit dem Geist und das ist jetzt unsere Verantwortung. Die erste Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die schenkt Gott gratis. Jeder, der sich bekehrt, bekommt diese erste Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Aber danach, alle weiteren Füllungen mit dem Heiligen Geist sind unsere Verantwortung. Da erhebt sich die Frage, ja, schon wenn jetzt das dieser Kloß ist und Gott hat jetzt immer von außen gearbeitet und jetzt im Augenblick der Wiedergeburt, im Augenblick der Bekehrung, da drückt er da hinein und macht da ein Loch. Und jetzt bin ich doch gefüllt. Warum spricht das Neue Testament von weiteren Erfüllungen? Mit dem Heiligen Geist, der Heilige Geist geht doch nicht aus meinem Leben hinaus. Das stimmt. Aber Gott möchte ja immer mehr Platz schaffen. Unser Leben dient dazu, dass Gott an uns arbeitet. Und wie kann hier mehr Raum geschaffen werden in diesem Gefäß für den Heiligen Geist? Es gibt nur eine Möglichkeit, indem die Haut dünner wird. Indem immer mehr Druck auf das Material ausgeübt wird. Und es wird immer, immer dünner, das Material. Und je dünner es wird, je dünner das Ego wird, desto mehr Raum entsteht für den Heiligen Geist. Die Gefäße werden nicht größer. Es ist dieselbe Tonmasse wie ganz am Anfang. Aber Gott arbeitet jetzt von innen. Und das Ziel ist, dass einfach die Wände dünner werden. Es ist gut, dass Ton nicht reden kann, sonst müssen sich Töpfe eine ganze Menge anhören. Jedes Mal, wenn sie da sowas auf der Drehscheibe haben. Wir können reden und Gott muss sich eine Menge anhören. Wenn Gott dann an uns arbeitet und das Material ein bisschen dünner machen will. Und dann fangen wir an, wieso diese Krankheit? Warum muss gerade ich diese Krankheit haben? Warum muss gerade ich die Arbeit verloren haben? Warum müssen gerade wir solche Kinder haben? Warum müssen wir gerade solche Eltern haben, diese ständig Rückständigen? Und so weiter und so fort. Gott arbeitet an uns. Und das ist immer was Unangenehmes, ist immer auch was Schmerzhaftes. Es ist nicht schön, wenn Gott so an uns arbeitet und es immer dünner wird, das, was uns ausmacht. Ich meine, dieser Kloster, das ist ja unser Ego, mit dem Gott da arbeitet. Es ist erstaunlich, was er da alles rausholt. Aber es ist nicht angenehm. Aber so kann mehr Raum entstehen für den Heiligen Geist. Und das ist unsere Verantwortung. Dass wir uns nicht zusammenziehen, damit die Wände wieder ein bisschen dicker werden, sondern dass wir einfach Stille halten und Gott wirken lassen in unserem Leben. Das ist unsere Verantwortung. Und dann können wir mehr und mehr mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und das geschieht eben fortlaufend. Es ist ein lebenslanger Prozess. Ach, Entschuldigung. Jetzt machen wir ein paar Beobachtungen zur unbewussten Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und vielleicht wundert ihr euch, gibt es eine unbewusste Erfüllung mit dem Heiligen Geist? Wenn es heißt, es ist meine Verantwortung, das heißt dann doch, ich muss es mir bewusst machen und ich muss mich am Riemen reißen oder was weiß ich was tun, damit ich mit dem Heiligen Geist erfüllt werde. Aber wenn wir das Neue Testament durchblättern, dann stellen wir fest, dass Christen oft mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden und haben es gar nicht mal so richtig wahrgenommen. Sie haben nicht was Bestimmtes getan, um mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Ich bezweifle, dass die ersten Christen ständig darum gerungen haben, so jetzt möchte ich mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, und trotzdem wurden sie erfüllt. Es war eine unbewusste Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und wie ist das geschehen? Der Geist ist Gott, eine Person. Und es geht bei der Erfüllung mit dem Heiligen Geist letztlich darum, was kann ich tun, damit sich diese Person bei mir wohlfühlt. Wenn ich die ganze Zeit mich so verhalte, wie es Gott nicht entspricht, dann fühlt sich Gott auch nicht wohl in mir. Und dann wird er nicht den Raum gewinnen, den er gerne haben möchte. Aber wir sehen, bei den ersten Christen wird immer wieder erwähnt, dass sie mit Heiligen Geist erfüllt wurden, ohne dass ihnen vorher gesagt wurde, ihr müsst dies oder jenes tun, damit ihr mit dem Heiligen Geist erfüllt werdet. Wie wurden sie erfüllt? Apostelgeschichte 2, 1 bis 4. Sie waren alle einmütig beieinander und wurden alle voll des Heiligen Geistes. Es war eine unbewusste Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ich bezweifle, dass die ersten Christen so viel über die Erfüllung mit dem Heiligen Geist gewusst haben, wie wir inzwischen wissen. Wir sind schon seit Jahren gläubig, wir haben manche Bücher gelesen, wir haben die Bibel gelesen. Ich glaube, die meisten von uns wissen mehr über die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, als die allerersten Christen wussten. Und trotzdem sind sie erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Warum? Hier wird uns eine Voraussetzung gesagt oder ein Grund, nämlich sie waren einmütig beieinander. Da, wo Gemeinschaft ist, da, wo Friede untereinander regiert, da, wo einer den anderen höher achtet als sich selbst, da erfüllen wir eine Grundvoraussetzung, um mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Wir denken meistens gar nicht daran. Wir haben nicht Frieden in unseren Gemeinden, damit wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Aber wir werden mit dem Heiligen Geist erfüllt, wo wir Frieden miteinander haben, wo wir in Gemeinschaft miteinander leben. Eine weitere Stelle zur unbewussten Erfüllung mit dem Geist. Apostelgeschichte 4, 24 bis 31. Da erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott. Das ist, als die Gemeinde verfolgt wird, als Petrus gefangen genommen wurde. Und sie sprachen, warum empören sich die Heiden? Und nun, Herr, sieh an ihr Drohen und gib deinen Knechten trotzdem mit aller Freudigkeit zu reden das Wort. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte und sie wurden alle voll des Heiligen Geistes und redeten das Wort Gottes mit Freuden. Hier wurden die Christen schon das zweite oder dritte oder vierte Mal oder vielleicht das 50. Mal mit Heiligen Geist erfüllt. Wir wissen nicht, wie oft das schon dazwischen war. Aber ein weiteres Mal wurden sie hier mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie haben nicht gebetet, erfülle uns mit dem Heiligen Geist. Übrigens, dieses Gebet findet ihr nirgends in der Bibel. Wahrscheinlich haben es die meisten schon gebetet von uns. Ich habe es auch schon gebetet. Aber wenn man meint, man wird erfüllt, wenn man einfach darum betet, erfülle mich mit dem Heiligen Geist, so wird man nicht erfüllt. Es geht viel praktischer zu. Aber was hier auffällt, sie haben nicht gebetet, erfüllt uns mit dem Heiligen Geist und wurden trotzdem erfüllt mit dem Heiligen Geist. Was für ein Gebet würden wir in dieser Situation erwarten? Stellt euch vor, ihr als Linzer Gemeinde steckt in ihren Schuhen und mit einmal erhebt sich die Stadt gegen euch. Eure Ältesten wurden verprügelt und ihr wisst, so wird es jetzt weitergehen. Und dann haben wir eine Gebetsversammlung. Und wie beten wir dann? Ich weiß, wie ich beten würde. Ach Herr, schenkt, dass das aufhört. Schenkt doch, dass die Behörden jetzt nicht mehr so gegen uns arbeiten. Die haben nicht so gebetet. Sie haben gesagt, Herr, schau ihr Drohen an. Und dann beten sie und gib deinen Knechten trotzdem dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Obwohl sie wussten, und dafür wird es uns schlecht gehen. Sie haben nicht darum gebeten, dass es ihnen gut geht. Dass sie nicht die bitteren Konsequenzen der Treue erfahren müssen. Sondern sie haben darum gebetet, hilf uns trotzdem dein Wort zu verkündigen. Das heißt, diese Gemeinde hat ganz schlicht ihr Kreuz auf sich genommen. Sein Kreuz auf sich zu nehmen bedeutet, ich sehe, was Schlechtes auf mich zukommt, wenn ich Gott treu bin und bleibe Gott bewusst treu und nehme das Schmerzhafte in Kauf. Das bedeutet, das Kreuz auf sich zu nehmen. Und das haben diese Christen getan. Und als sie das getan haben, und ich glaube wirklich, sie haben nicht daran gedacht, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden, aber sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und ich glaube, es gibt eine ganze Menge von Christen, die sind erfüllt mit dem Heiligen Geist, ohne dass sie genau erklären könnten, was ist das, Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Sind ganz einfach, schlicht gehorsam. Nehmen ihr Kreuz auf sich. Eine weitere Stelle, wo wir eine unbewusste Erfüllung mit dem Heiligen Geist erkennen, Apostelgeschichte 9, die Bekehrung von Paulus. Saulus aber sprach, Herr, wer bist du? Und er sprach mit Zittern und Zagen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und Gott antwortet, dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage. Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest, sagt dann Ananias zu ihm. Paulus wurde hier mit dem Heiligen Geist erfüllt. Aber er hat nicht darum gebeten, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Weswegen wurde er mit dem Heiligen Geist erfüllt? Weil Paulus hier zwei wichtige Fragen gestellt hat. Herr, wer bist du? Und dann die nächste Frage, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Bei unserer Bekehrung, da haben wir eigentlich gesagt, Herr, wer bist du? Und jetzt sollen wir die Frage stellen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und wo wir diese Frage stellen, wo wir uns Gott ganz einfach zur Verfügung stellen, da erfüllt Gott uns mit seinem Heiligen Geist. Von Paulus hat er das gemacht. Er hat sich einfach zur Verfügung gestellt. Er hat gesagt, Herr, was du willst, das tue ich. Sag's mir nur und ich tue es. Und erstaunlich, Paulus im 2. Korintherbrief, glaube ich, sagt er, dreimal hat er Schiffbruch erlebt. Das ist mir noch nie aufgefallen. Und dann irgendwann hat mir gedacht, boah, hoppla. Dreimal ins Wasser gesprungen, mit dem Schwimmreif um die Hüfte, damals wahrscheinlich noch ohne Schwimmreif, und dann ein paar Stunden lang rumgepaddelt und nicht wissen, schaffst du es oder schaffst du es nicht? Und du schaffst es gerade noch bis zum Ufer. Und dann sagt Gott, so und jetzt geht die nächste Reise dorthin. Und du weißt, schon wieder auf ein Schiff steigen. Du hast eben einen Schiffbruch erlebt und musst wieder auf ein Schiff steigen. Ich weiß nicht, wie ich auf das Schiff steigen würde. Oder ob ich nicht lieber schauen würde, ob es irgendwelche Züge gibt, die dahin fahren. Aber damals konnte man nur mit dem Schiff reisen. 3-mal ist er untergegangen mit dem Schiff. Und danach ist er wieder auf ein Schiff gegangen. Wahnsinn, was das für ein Gehorsam ist. Beim Paulus heißt es, zeigt, Herr, zeig mir, was ich tun soll. Ich tue es. Ich weiß nicht, wer von euch die Biografie von George Whitefield oder über George Whitefield gelesen hat, von Benedict Peters. Das hat mich da auch wirklich berührt, als ich gelesen habe, wenn der nach Amerika gereist ist, um dort zu evangelisieren, und durch Whitefield hat Gott Erweckung geschenkt. Diese Reise dahin, mehrere Male, waren sie kurz vorm Untergehen. Und dann stelle ich mir so ein kleines hölzernes Schiff vor, die waren damals ja alle recht klein, wie das hoch und runter geworfen wird, und da sitzt so ein George Whitefield, der wahrscheinlich kein sehr guter Schwimmer war, auf jeden Fall nicht so gut, um noch 1000 Kilometer schwimmen zu können. Der sitzt da in dem Schiff und weiß nicht, wann bricht das Ding auseinander und bereitet Predigten vor. Das war eine Predigtvorbereitung. Und die Predigten hat Gott gebrauchen können. Und so ähnlich ist es dem Paulus gegangen. Was soll ich tun? Und Gott hat ihn mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ihr merkt, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist was ganz Konkretes, was ganz Praktisches und sehr oft was recht Unbewusstes. Wir werden das dann später noch sehen in Epheser 6, wenn es um die Kinder geht. Kinder können mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Ich habe das nie gewusst. Irgendwann ist mir dann gedämmert, dass das auch Gottes Ziel für Kinder ist. Ich habe mir immer gedacht, Kinder sind viel zu klein. Man kann erst als vernünftiger Erwachsener mit dem Geist erfüllt sein. Stimmt nicht. Auch die ganz kleinen Kinder können mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Diese unbewusste Erfüllung mit dem Geist. Apostelgeschichte 9, 31. So hatte nun die Gemeinde Frieden und wandelte in der Furcht des Herrn und wurde erfüllt mit dem Trost des Heiligen Geistes. Sie wurden erfüllt mit dem Trost des Heiligen Geistes, also mit dem Heiligen Geist. Warum? Weil sie Gott fürchteten. Weil sie die rechte Vorstellung von Gottes Heiligkeit hatten und Gott nicht wehtun wollten durch einen sündigen Lebenswandel. Und als Gott diese Haltung gesehen hat, da hat er sie mit dem Geist erfüllt. Wie gesagt, schon wieder eine unbewusste Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Apostelgeschichte 6, Vers 3. Seht unter euch nach 7 Männern, die einen guten Ruf haben und voll Heiligen Geistes sind. Hier ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist geknüpft an einen guten Ruf. Hier wird es brenzlig, weil der gute Ruf, den hat man in der Welt. Gott spricht hier nicht von der Gemeinde allein. Gott spricht auch von der Welt. Und Christen, die nicht nur in der Gemeinde, sondern auch in der Welt einen guten Ruf haben, das sind wahrscheinlich Christen, die mit dem Geist erfüllt sind. Ihr merkt, woran Gott das knüpft. Und wenn ich in der Welt, am Arbeitsplatz, in der Schule, im Studium, in der Familie, wenn ich dort Gott gefalle und einen guten Ruf habe, dann erfüllt Gott mich mit dem Heiligen Geist. Dann ist eine weitere Voraussetzung erfüllt. Aber die Bibel spricht auch von der bewussten Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und das ist gut so, weil da kann man dann genau erkennen, und das Neue Testament spricht sehr deutlich davon, was wir tun können. Zunächst einmal wird es negativ ausgedrückt, was wir nicht tun sollen und was der Erfüllung mit dem Heiligen Geist diametral entgegensteht. Epheser 5, 18. Und Epheser 5, 18, bis zum Ende des Epheserbriefes geht es nur um ein Thema. Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ihr müsst diese Stelle lesen bis zum Ende. Und ihr werdet merken, die ganze Zeit geht es darum, wie wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden können. Das ist wirklich eine Anleitung dazu, eine biblische Anleitung. Zunächst einmal negativ ausgedrückt, was soll ich nicht tun? Oder was ist das Gegenteil von einer Erfüllung mit dem Heiligen Geist? Betrinkt euch nicht mit Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern werdet voll Geistes. Also das Gegenteil von der Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist eine solche Trunkenheit, die zu einem unordentlichen Wesen führt. Daraus können wir jetzt schon einen Schluss ziehen. Erfüllung mit dem Heiligen Geist führt zu einem ordentlichen Wesen. Der Heilige Geist ist ein Geist der Zucht, der Disziplin. Das heißt, da wo es sogenannte christliche Veranstaltungen gibt, wo es drunter und drüber gibt, die Leute putzen nach links und nach rechts, nach hinten, fangen an zu lachen und zu lallen, wissen nicht, was sie sagen, das ist ganz sicher alles andere als Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das ist viel eher, ich meine, wenn jemand betrunken ist, der purzelt auch hin. Und er fängt auch an zu lallen und sagt Sachen, die er nicht versteht und die Umwelt nicht versteht. Das ist nicht zufällig, dass im Zusammenhang mit der Erfüllung des Heiligen Geistes als Kontrast die Trunkenheit mit Wein erwähnt wird. Weil diese Trunkenheit mit Wein bedeutet, ich verliere die Kontrolle über mich selbst. Und all das Böse und Schlechte, was ich noch in mir trage, ich trage den alten Adam noch mit mir, meine alte Natur, wird enthemmt und gewinnt Raum. Das ist Trunkenheit. Aber Erfüllung mit dem Heiligen Geist bedeutet, dass ich gerade umso mehr Kontrolle über mich habe. Erfüllung mit dem Heiligen Geist bedeutet, ich weiß ganz genau, was ich jetzt tue und kann ganz genau entscheiden. Trunksucht, ich verliere mein Entscheidungsvermögen. Erfüllung mit dem Heiligen Geist, ich habe ein sensibilisiertes Unterscheidungsvermögen. Und alleine durch diesen halben Vers werden viele, viele Veranstaltungen, die sich christlich nennen, entlarvt. Es ist interessant, in dem Zusammenhang, schon im Alten Testament gibt es Anordnungen für Priester, wie sie Gott begegnen sollen. Und da wird das ganz ähnlich wie in Epheser 5, 18 thematisiert. Und zwar in 3. Mose 10. Wenn ihr ins Zelt der Gottesbegegnung hineingeht. Also wenn ihr Gott begegnen wollt, dürft ihr weder Wein noch Bier trinken. Sonst müsst ihr sterben. Das ist eine ewige Ordnung für dich und deine Nachkommen. Denn ihr sollt unterscheiden zwischen dem, was heilig und dem, was nicht heilig ist. Zwischen dem, was rein und dem, was unrein ist. Und ihr sollt die Israeliten unterweisen in all den Ordnungen, die Jahwe euch durch Mose gegeben hat. Hier sehen wir, Trunkenheit bedeutet, ich kann nicht mehr unterscheiden zwischen heilig und unheilig, zwischen rein und unrein. Ich kann andere nicht mehr unterweisen, weil ich gar nicht mehr klar reden kann. Also in einer Begegnung mit Gott geht es absolut nüchtern zu. Und das Wort nüchtern begrenzen wir nicht auf Emotionslosigkeit. Emotionen haben durchaus ihre Bedeutung. Aber nüchtern in dem Sinn, je näher ich Gott bin, desto mehr kann ich mir Rechenschaft geben über das, was ich gerade tue. Und je weiter ich von Gott entfernt bin, desto weniger kann ich unterscheiden. Desto mehr lasse ich mich treiben von Gefühlen, von Umständen, von Atmosphären, von Toxiden, egal wie sie heißen. Ob das jetzt Alkohol ist, ob das Drogen sind, ob das beständige Rhythmen sind, die auch wie Toxide wirken können. Erfüllung mit dem Geist bedeutet ganz starke, ganz sensibilisierte Selbstkontrolle. Aber sie haben das damals nicht beherzigt. Und dann sehen wir, wie die Söhne von Aaron eine Gottesbegegnung haben wollen. Auf die verkehrte Art und Weise. Zwei Söhne Aarons, es waren Nadab und Abihu, nahmen ihre Räucherpfannen, legten Glut und Räucherwerk darauf und brachten Jahwe ein unerlaubtes Feueropfer, das er ihnen nicht geboten hatte. Da ging Feuer von Jahwe aus und verzehrte sie. So starben sie vor Jahwe. Sie haben das nicht beachtet, wie man Gott begegnen soll. Sie waren mit Verkehrtem gefüllt. Und Mose erklärt dann zu dem Aaron, dies ist es, was Jahwe geredet hat, indem er sprach, in denen, die mir nahen, will ich geheiligt und vor dem ganzen Volk will ich verherrlicht werden. Und Aaron schwieg. Und das, was wir hier in 3. Mose lesen, das wird in Epheser 5, 18 aufgegriffen. Und Paulus sagt, betrinkt euch nicht mit Wein. Und jetzt könnte man noch alles andere da hinzufügen. Und betrinkt euch nicht mit oder berauscht euch nicht mit Drogen, berauscht euch nicht mit einer überhitzten Atmosphäre und was weiß ich, was uns noch alles um unser Urteilsvermögen bringt. Euphorie, Gefühlsüberschwang steht der Erfüllung mit dem Heiligen Geist entgegen. Ein weiter Teil der Christenheit weiß das nicht. Und sie meinen, wenn sie ganz enthemmt sind, wenn sie nicht mehr wissen, was sie tun, wenn sie sich einfach gehen lassen, wenn sie hemmungslos lachen, dieses sogenannte heilige Lachen, was als Indiz für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist gesehen wird, das wäre dann Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Nein, es raubt dem Geist Platz. Wir finden nirgends in der Bibel Christen, die darum beten, mit dem Geist erfüllt zu werden. Es gibt kein magisches Gebet. Und wenn du 100-mal betest, erfüll mich mit dem Heiligen Geist, erfüllt Gott dich nicht mit dem Heiligen Geist. Wir haben ja gesehen, wann Gott mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und gleich wird er uns konkrete Instruktionen geben. Aber das Gebet an sich hat hier keine Bedeutung, wenn es nicht begleitet wird von entsprechenden Taten. Wenn ich bete, erfülle mich mit dem Heiligen Geist und bin meinen Eltern gehorsam, dann werde ich erfüllt mit dem Heiligen Geist, weil ich gehorsam bin. Und das Gebet ist einfach nur ein Ausdruck dieser Sehnsucht. Aber wenn ich einfach bete, erfülle mich mit dem Heiligen Geist und stehe im Clinch mit meinen Eltern und will keinen Frieden mit ihnen haben oder mit meinem Ehepartner oder mit meinem Chef, dann kann ich das 100-mal beten. Ich werde auch nicht ein bisschen mehr mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Deswegen finden wir nirgends in der Bibel dieses Gebet. Erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es jetzt eine Tragödie ist, wenn man so betet. Aber wir sollen es bewusst sein, wenn es nicht begleitet wird von dem Willen zum Gehorsam, das Kreuz auf sich zu nehmen, all das, was wir eben gesehen haben, dann ist das Gebet umsonst. Stattdessen finden wir vor der Erfüllung mit dem Geist, jetzt wiederholen wir das, was wir eben gesehen haben, wir finden Einmütigkeit, wir finden die Bitte um ein freimütiges Zeugnis trotz Verfolgung oder die Willigkeit, das Kreuz auf sich zu nehmen. Wir finden, dass man Jesus kennen will und Jesus gehorchen will. Dann ein Wandel in Gottesfurcht, ein guter Ruf. Und schließlich haben wir zusammenfassend gesagt, kein Verlust von Selbstkontrolle, keine Willenlosigkeit, kein emotionales High, sondern diese Dinge, die haben bei den ersten Christen dazu geführt, dass sie mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, obwohl sie nicht darum gebetet haben. Wie können wir jetzt das alles zusammenfassen? Gibt es einen Begriff, mit dem wir diese Voraussetzungen zusammenfassen könnten und dann haben wir einen Begriff und wissen, okay, daran liegt es. Wenn ich das habe, dann darf ich damit rechnen, mit dem Geist erfüllt zu werden. Gibt es einen Begriff, mit dem ihr das hier alles zusammenfassen könnt? Bitte? Genau. Gehorsam. Der Begriff Gehorsam fasst das alles zusammen. Und ein gehorsamer Christ ist ein mit dem Heiligen Geist erfüllter Christ. Wir werden später dann sehen, wie das dann noch entschlüsselt wird. Ja, da hinten.
Wenn ich jetzt sündige, eine Sünde in meinem Leben habe und erkenne, dass es Sünde ist und in der Sünde gefangen bin, brauche ich den Heiligen Geist, um davon befreit zu werden. Wenn aber die Gehorsam der Voraussetzung für die Erfüllung mit dem Geist ist, wie komme ich aus diesem Teufelskreis heraus?
Wir werden darauf später noch heute Abend zu sprechen kommen. Aber es bedeutet ja nicht, dass ich jetzt leer vom Heiligen Geist bin. Da, wo der Gehorsam nur teilweise da ist. Und der Gehorsam, solange er hier ist, ist er immer teilweise. Leider. Wir erwischen es auch immer wieder dabei. Wir müssen auch jeden Tag den Herrn um Entschuldigung bitten und Dinge bekennen. Aber der Heilige Geist, der wirkt immer in uns und gestern habe ich schon mal so etwas angedeutet. Die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes ist es, in uns Christi Charakter zur Gestalt kommen zu lassen und uns verwendbar zu machen. Wenn Sünde da ist, dann muss der Heilige Geist zurückfahren. Das ist genauso wie, ich habe es in meinem Bus Probleme mit dem Turbolader. Wer ein VW T4 oder T5 hat, der kennt das Problem wahrscheinlich, wenn das Auto schon etwas älter ist. Unsere hat jetzt fast 500.000 drauf, ist ein tolles Auto, aber der Turbolader, der spinnt. Und wenn du dann auf der Autobahn bist und gibst Gas und mit einmal geht er zurück und fährt nur noch ganz langsam, er geht auf ein Notprogramm. Irgendwie meint er, dass da was verkehrt ist und sicherheitshalber fährt er auf ein Notprogramm runter. Genauso ist es im Heiligen Geist. Du willst volles Tempo durchfahren, der Heilige Geist will das, aber da ist Sünde in deinem Leben und der Heilige Geist macht dicht, fährt die Geschwindigkeit runter und fängt an den Grundlagen zu arbeiten und dich dahin zu bringen, erstmal Sünde zu bekennen, Dinge zu bereinigen. Und wenn das geschehen ist, dann wird der Turbolader wieder auf Normalprogramm umgeschaltet und es geht wieder im vollen Tempo weiter. Also von daher, oft bewegen wir uns nicht so, wie Gott das will, können nicht das tun, was Gott will, sind nicht in dem Tempo Gottes unterwegs, um jetzt in dem Bild zu bleiben. Und das liegt daran, weil der Heilige Geist erstmal was reparieren muss in unserem Leben und dann geht es eben mit langsamer Fahrt voran. Aber der Heilige Geist wirkt immer, er verlässt uns ja nicht. Aber auf diesen Aspekt werden wir heute Abend noch etwas näher kommen. Bei der Erfüllung mit dem Geist geht es also nicht um mehr Geist, sondern es geht um weniger Ich. Das ist wichtig. Lass uns das merken. Und deswegen Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist immer ein Prozess, der unserer alten Natur nicht gefällt. Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist immer ein Prozess, den wir als unangenehm empfinden. Weil Gott einfach Baustellen aufräumt in unserem Leben. Weil Gott seinen Finger auf Defizite in unserem Leben legt und daran arbeitet. Und dann muss ich eben an meinem Verhältnis zu meiner Frau arbeiten. Muss vielleicht erstmal zu meinen Kindern gehen, sie um Entschuldigung bitten dafür, dass ich sie ungerecht behandelt habe. Muss dies oder jenes in Ordnung bringen. Das sind die Schritte zur Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und keiner davon macht Spaß. Kein einziger. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist etwas, was unserer Natur zuwider ist. Und ich glaube, das ist der Grund, warum man sich in weiten Teilen der Christenheit irgendwie so ein tolles Rezept ausdenkt. Damit die Erfüllung mit dem Heiligen Geist was ganz Tolles und Superschönes ist. In der Bibel ist es etwas, was wir immer, solange wir unsere alte Natur mit uns schleppen, als unangenehm empfinden. Die Früchte, die sind was Schönes. Wir bekommen Frieden, aber wir müssen erst dahin kommen. Und der Schritt dahin oder die Schritte dahin, die sind unangenehm. Aber das ist einfach das, die biblische Lehre über die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, so wie ich das verstehe und euch hier weitergebe. Okay, hier machen wir jetzt Schluss. Heute Abend geht es dann weiter mit der bewussten Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wenn ihr heute Mittag Zeit und Lust habt, könnt ihr ja schon lesen, Epheser 5, 18b, oder fangt ruhig bei Vers 18 an, nochmal die Trunkenheit mit dem Wein dazu nehmen, bis zum Ende des Epheserbriefes. Es geht bis zum Ende um Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Auf den ersten Blick erkennt man es nicht so. Ich werde euch heute Abend sagen, warum das so ist.